Herr, danke für das Geschenk deiner Gegenwart. Danke, dass wir vor deinen Thron treten dürfen, Herr. Eine Audienz beim König haben, wieder und wieder und wieder. Du bist so gütig, so liebevoll und wunderbar. Wir erheben deinen Namen, Herr. Amen. Amen. Er trägt etwas Schweres, aber er hält die Spannung, auch wenn es ihm nicht leicht fällt. Er ist alt geworden, aber er hat nie losgelassen, auch wenn er oft Grund genug gehabt hätte. Und es beschäftigt ihn auch heute noch. Kinderlos. Für die Menschen in seiner Kultur ist das eine Schmach. Es ist eine Strafe Gottes. Und das auch noch als Mitglied der priesterlichen Familie. Er hat sich an den Schmerz gewöhnt, aber das heißt nicht, dass er ihn nicht mehr spüren würde. Warum? Warum mussten seine Frau und er dieses Los tragen? Ja, und warum ist es überhaupt so still geworden? Warum hat Gott nicht schon längst gehandelt? Nicht nur an ihm, sondern auch an seinem ganzen Volk. Es war nichts mehr übrig von den Königtümern von einst. Nur Ruinen und Unterdrückung. Sie waren ein gebeuteltes Volk, ausgepresst wie eine Frucht. Wo war Gott? All das trägt er ständig in Gedanken mit sich rum. Er trägt etwas Schweres, aber er hält die Spannung. Und nun fällt das Los auf ihn. Was für eine Ironie. Aus Tausenden, gerade er, mit seiner Geschichte, mit seinen Fragen. Und natürlich nimmt er diese Wahl an. Natürlich wird er diese einmalige Chance wahrnehmen und den Dienst im Heiligtum des Tempels verrichten. Wer könnte eine solche Ehre ablehnen? Sein ganzes Leben hat er darauf hingearbeitet, hat davon geträumt. Und dann ist er dort. Und wie aus dem Nichts begegnet ihm dort dieser Engel. Unfassbar. Im Nachhinein kann er es kaum nachempfinden. Und dann noch diese Botschaft. Du wirst Vater werden. Nach all dem, was er durchgemacht hat. Wie soll er das glauben können? Und doch hat es sich bewahrheitet. Sie wurde tatsächlich schwanger. Und jedes Mal, wenn er darüber nachdenkt, muss er aufs Neue den Kopf schütteln. Es ist unglaublich. Und dann kommt er, der Tag, von dem er eigentlich die letzten Jahrzehnte zu wissen glaubte, dass er ihn niemals erleben würde. Sein Sohn wird geboren. Sein Sohn wird gesund und munter geboren. Nicht zu fassen. Und wie es in Brauch und Sitte üblich ist, soll er seinen Namen nach 8 Tagen bei dem Fest der Beschneidung empfangen. Und Zacharias weiß, dass Namen mehr sind als Worte. Schon die Bedeutung seines eigenen Namens hatte sich bewahrheitet. Gott erinnert sich. Und wie er das getan hatte, Und so verstand er schon von Anfang an, warum der Engel ihm einen Namen für den Jungen genannt hatte. Johannes. Gott ist gnädig. Und mitten im Kreise von Freunden und Familie platzt es aus Zacharias heraus. Worte, die vom Heiligen Geist gewirkt sind und die bis heute, tausende Jahre später, auf der ganzen Welt als Gebet gesprochen werden. Gepriesen sei der Herr, Israels Gott. Er hat sein Volk wieder beachtet und ihm die Erlösung gebracht. Aus Davids Geschlecht ging ein Starker hervor, ein Retter aus dem Haus seines Dieners. So hatte es uns vor sehr langer Zeit durch heilige Propheten gesagt. Er ist die Rettung vor unseren Feinden, vor unserer Hassergewalt. So zeigte sich sein Erbarmen an uns, das er schon unseren Vätern erwies. So bestätigte er seinen heiligen Bund und den Eid, den er Abraham, unserem Stammvater, schwor. Befreit aus der Hand unserer Feinde dürfen wir ihm nun ohne Furcht dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, solange wir am Leben sind. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten sein, ein Wegbereiter des Herrn. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung ist. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod. Und uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Dieser Mann, Zacharias, den ich euch gerade vorgestellt habe, er ist Priester von Beruf. Sein ganzes Leben hat er als Priester gearbeitet. Er ist ausgebildet worden am Tempel des Herrn. Und wir erleben ihn hier in dieser Textstelle in einem Moment, wo er Gott ganz persönlich erfährt. Er wird Vater, aber er kennt die Geschichte seines Volkes gut. Er kennt die Schriften gut. Er kennt die Voraussagen gut. Und er weiß, was Gott vor langer Zeit versprochen hat. Und das müssen wir im Hintergrund wissen, wenn wir Zacharias zuhören. Hier trifft sich die Geschichte von Zacharias und die Geschichte seines Volkes. Zacharias hat im Hinterkopf folgenden wunderbaren Text aus dem Buch Jesaja. 600 Jahre vorher schreibt Jesaja über genau das, was hier vonstatten geht bei Zacharias. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Und dieser Name gehört zu ihm. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand. Denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Mit dieser Prophetie im Hinterkopf und mit vielen, vielen anderen, die wir im Alten Testament finden, die genau in dieselbe Richtung deuten, spricht Zacharias hier etwas aus, das über ihn selbst hinausgeht. Das über seine Geschichte hinausgeht. Er spricht über die Hoffnung, dass Gott nun die Bühne betreten wird wie nie zuvor. Wir lesen nochmal diesen Schlüsselvers aus dem, was Zacharias sagt. Er sagt, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Diese Verse, so bedeutungsvoll sie sind, sie beschreiben das, was wir an Weihnachten feiern. Wir gehen das mal Stück für Stück durch, aber ich fange mittendrin an. Wir fangen mit denen an, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Das ist ja ein Bild. In Finsternis und im Schatten des Todes. Es klingt nach Hoffnungslosigkeit. Es klingt nach Perspektivlosigkeit. Ein Leben und ein Denken, in dem kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. In dem es vielleicht nicht mal sowas wie Licht gibt. Und dabei spricht Zacharias einerseits für sich, aber andererseits auch für alle anderen Menschen. Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Und genau diesen Dingen begegnet unser Gott. Und was mich begeistert an diesen Versen ist, dass hier steht, wodurch Gott diesen Dingen begegnet. Durch seine barmherzige Liebe. Das ist es, was ihn antreibt. Das ist der Schlüssel für das, was wir an Weihnachten feiern. Gott betritt die Bühne, das hat er schon oft getan, aber noch nie so. Noch nie als Mensch, der sich mit uns verbindet. Seine barmherzige Liebe, die ist es, die ihn dazu bringt, so weit zu gehen, dass er selbst Mensch wird. Durch diese barmherzige Liebe geschieht nun Folgendes: Das aufstrahlende Licht aus der Höhe kommt und besucht uns. Das aufstrahlende Licht aus der Höhe ist eine schöne Umschreibung für das, was hier im Griechischen eigentlich steht. Hier steht das Wort für Morgenröte. Morgenröte. Wenn aus der Nacht Tag wird, wenn plötzlich das Licht am Himmel entlang kriecht und er rot wird und es immer und immer und immer heller wird. Wenn das geschieht, und das wird jeder von euch irgendwann mal erlebt haben, dann merkt man plötzlich, wie alles in einem anderen Licht erscheint. Es wird hell und man kann plötzlich sehen, nicht nur ein paar Meter, sondern man kann weit sehen. Das Licht kommt zu uns, es besucht uns. Und es sucht uns dort, wo wir sind. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild, diese Morgenröte. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht davon, wie das aussieht. Ich habe das selbst immer so erlebt, die Nacht, sagt man ja, ist sogar so ein Sprichwort, bevor es hell wird, ist die Nacht am dunkelsten. Und dann kommt diese Morgenröte und plötzlich ist alles, was einem vielleicht vorher Angst gemacht hat, ja, wo man nicht so weit sehen konnte, stellt euch mal vor, in so einem Wald zu sein, ja, das ist eher so ein mulmiges Gefühl, was man hat in der Dunkelheit. Und dann kommt diese Morgenröte, und dann kommt der erste Sonnenstrahl und plötzlich sieht das alles wunderschön aus. Ich glaube, nicht umsonst wird dieses Bild verwendet von Zacharias an dieser Stelle. Und lasst mich klar sein, gemeint ist Jesus Christus, nicht Johannes. Das könnte man ja auch denken. Nein, Jesus ist gemeint. Johannes ist der Wegbereiter. Johannes ist der, der mit der Morgenröte im Rücken durch die Nacht geht. Warum tut er das? Warum kommt Christus? Um allen zu leuchten. Um allen zu leuchten. Nicht nur uns hier. Um allen zu leuchten. Allen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Der Sinn und Zweck seines Besuchs, warum er uns heimsucht, könnte man sagen, ist, er möchte, dass die, die nicht sehen können, sehen können. Er möchte, dass die, die in Dunkelheit sitzen und sich fürchten, Hoffnung bekommen. Und wenn das geschieht, was ist dann möglich? Wenn derjenige, der im Dunkeln saß, plötzlich sieht, na, der kann anfangen zu gehen. Der stolpert nicht mehr die ganze Zeit, der läuft auch nicht im Kreis, weil er plötzlich eine Perspektive hat. Weil er plötzlich weiß, wohin. Im Alten Testament spielt das Licht immer eine ganz wichtige Rolle. Sei es in der Stiftshütte, sei es im Tempel, sei es in der Wüste, als das Volk Israel aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei auszieht. Wer führt sie? Gott. Wie führt er sie? Mit einem Feuer in der Nacht. Er macht den Weg hell. Gott hat die Absicht, Menschen durch sein Licht auf den guten Weg des Friedens zu lenken. Hier und jetzt. Nicht erst irgendwann, wenn Menschen tot sind. Hier und jetzt will Gott Hoffnung geben. Und wenn wir Zacharias so zuhören und wir ernst nehmen, was er sagt, dann merken wir eines, was bei Zacharias ganz, ganz groß geschrieben wird. Hoffnung. Zacharias in diesem Moment bekommt Hoffnung, bekommt Perspektive. Noch hat sich nichts verändert bei Zacharias. Ja, er hat einen Sohn bekommen, aber wenn er sich umgesehen hat, sein Volk war immer noch unterdrückt. Die Römer waren immer noch die Instanz, das Imperium, das sich überhaupt keiner vorstellen konnte, dass das mal weg sein würde. Aber mitten hinein in diese Zeit, in diese Fragen, in diesen Zweifel, kommt diese Erkenntnis, diese Sicht auf den Sohn Gottes, die ihm Hoffnung gibt. Und jetzt komme ich mal zu uns heute. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit unserer Generation? Worauf hoffen wir? Worauf hoffen Menschen heute? Und eine Journalistin hat das gut zusammengefasst. Sie sagte, im Prinzip hoffen wir alle auf dasselbe. Auf Sicherheit, Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung, Liebe und Anerkennung. Wir wollen einfach glücklich sein. Und das klingelt bei mir. Das sind ja keine schlechten Sachen, oder? Ich hoffe auch auf solche Dinge. Ich hoffe auf gute Gesundheit. Ich hoffe auf eine glückliche Partnerschaft und Familie. Ich hoffe auf gute, vertrauensvolle Freundschaften und Beziehungen. Ich hoffe auf Frieden und Freiheit um mich herum. Und ich hoffe auch darauf, eine Aufgabe zu finden, die mich mit Sinn erfüllt. Und all diese Dinge, ich glaube, wenn man sie so ein Stück weit erlebt oder wenn man sie sich vorstellt, dann fühlen sie sich nach Ankommen an, nach Vollkommenheit, nach Harmonie, nach Ruhe. Leider ist das so ein bisschen wie bei mir zu Hause in der Küche. Also ich sehne mich auch hier, ich hoffe auf eine heilige Familienroutine, die dafür sorgt, dass unsere Wohnung und vor allem unsere Küche immer aufgeräumt bleibt, obwohl wir dort leben. Und diese Hoffnung treibt mich an. Oh, sie treibt mich an. Aber sie wird ständig enttäuscht. Ständig. Und oft komme ich an den Punkt, dass ich die Hoffnung sogar aufgebe, weil ich zu dem Punkt komme, ich glaube, das ist nicht möglich, was ich mir erhoffe. Aber irgendwann keimt sie dann doch wieder auf. Und dann räume ich doch wieder die Küche blitzeblank auf, nur um 2 Stunden später festzustellen, es ist nichts mehr übrig. Es ist ein kleines, lustiges, einfaches Beispiel, aber es macht ein Muster deutlich, dass wir in diesem Leben überall wiederfinden können. Gerade in unserer sehr, sehr schnelllebigen und gleichzeitig auch krisenhaften Welt entpuppen sich unsere Hoffnungen leider manchmal als trügerisch. Leider können sie nicht das halten, was wir uns vielleicht erhofft haben. Die Gesundheit weicht der Krankheit. Die Beziehungen, die Paare, die Familien, sie werden herausgefordert. Sie zerbrechen vielleicht. Sie sind belastet. Der Job erfüllt nicht. Und der Nächste auch nicht. Und der Nächste auch nicht. Und um ehrlich zu sein, Frieden und Freiheit scheinen in unserer Zeit kein Standard mehr zu sein. Und man könnte die Liste jetzt fortführen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sitzt du hier, du kennst Jesus schon lange, aber innerlich hast du genau solche Dinge erlebt, die ich gerade aufgezählt habe, und du bist vielleicht ein Stück weit zynisch geworden. Du hast die Hoffnung verloren. Oder du sitzt hier und du würdest dich vielleicht gar nicht als Christ bezeichnen, aber du merkst, wenn du so zuhörst und ehrlich reflektierst, das, auf was du deine Hoffnung gesetzt hast, das hat bisher auch nicht so wirklich getragen. Ja, diese Dinge sind alle nicht verkehrt. Sie sind alle gut und ich wünsche sie jedem von uns, also die guten Dinge, die ich aufgelistet habe. Aber ich glaube, jeder hier hat irgendwann die Erfahrung gemacht, dass da Dinge kaputt gehen, dass Hoffnungen enttäuscht werden. Damit sind wir überhaupt kein Einzelfall. Ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der Hoffnungsforscher ist. Ja, ein Schweizer, Dr. Andreas Kraft. Der sagt Folgendes, oder er schreibt Folgendes. Eine aktuelle Erhebung in Europa ergab, dass die Mehrheit der Menschen pessimistisch in die Zukunft blickt. Die meisten glauben, dass die allgemeine Lebensqualität in 20 Jahren schlechter sein wird als heute. Besonders groß sind die Sorgen über die Zunahme von psychischen Belastungen, wachsende soziale Ungleichheit, mehr Gewalt und anhaltende Umweltzerstörung. Diese pessimistische Grundstimmung zeigt vieles, worauf die moderne Gesellschaft gehofft hat, also steter Fortschritt und Sicherheit und Frieden, das wurde in den letzten Jahren erschüttert. Hoffnung auf immerwährenden Fortschritt ohne Rückschläge hat sich als trügerisch erwiesen. Vielleicht kennt ihr diesen ermutigenden Ausspruch: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Eigentlich eine unglaublich traurige Aussage, oder? Die Hoffnung stirbt. Ja, die Hoffnung stirbt. Die bleibt nicht am Leben. Die stirbt halt am Ende. Einsam und verlassen. Total mutmachend. Nicht. Nein, ist doch traurig. Das macht doch was mit uns. Wenn wir schon wissen, dass es eigentlich sowieso nichts bringt. Und man krallt und klammert sich doch irgendwie an irgendwelche Dinge. Wisst ihr, die gute Nachricht ist, die Bibel sagt was Radikales. Hier gibt es eine Hoffnung, die kann nicht sterben. Sie kann nicht sterben. Und sie wird nicht sterben. Sie übertrifft alles in dieser Welt, weil sie nicht von dieser Welt stammt. Wisst ihr, unsere Hoffnungen hier, sie haben meistens mit irgendwelchen Umständen oder mit anderen Menschen oder mit uns selbst zu tun. Und all das ist fehlbar und unkalkulierbar. Aber diese himmlische Hoffnung, sie beruht nicht auf dir oder mir oder sonst irgendetwas hier. Sie beruht auf ihm. Und wir sind auf der Suche. Jeder Mensch hungert innerlich nach einer solchen Hoffnung. Das merkst du. Das merkst du ja allein schon daran, wie sehr Menschen nach Hoffnung suchen. Und was für seltsame Dinge sie bereit sind zu tun, um Hoffnung zu finden. Das Leben ist einfach zu klein, um unserer Sehnsucht nach Hoffnung wirklich begegnen zu können. Es gibt einen sehr, sehr schlauen Mann, C.S. Lewis. Und C.S. Lewis hat das mal folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt: Geschöpfe werden nicht mit Wünschen geboren, es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, diese Wünsche zu erfüllen. Die wahrscheinlichste Erklärung ist also, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Was sagt er im Hinblick auf diese Sehnsucht nach unserer Hoffnung? Ein Baby, das auf die Welt kommt, fängt an zu schreien und hat Hunger. Ich behaupte, dass ein Beweis dafür ist, dass es eine Mutter gibt, die diesem Baby zu trinken geben kann. Der Wunsch, das Bedürfnis, die Sehnsucht, die da ist, ist ein Beweis dafür, dass sie gestillt werden kann. Dass es irgendetwas gibt, was da drauf passt. Wenn ich in mir also ein Verlangen entdecke, eine Sehnsucht spüre, die nichts auf dieser Welt stillen kann, dann ist das ein gutes Argument dafür, dass es wahrscheinlich in dieser Welt auch nichts gibt, was das stillen kann, sondern da muss es etwas von außerhalb geben. Ich glaube, Menschen, wir, aber auch alle um uns herum und ihr Hoffen und ihre Sehnsucht nach Licht zeugen davon, dass es ein Licht geben muss. Und gleichzeitig, mitten in dieser Sehnsucht, mitten in diesem Hoffen, verfinstern uns Sorgen die Umgebung und es wird dunkel. Es ist die Spannung, in der wir drinstecken in dieser Welt. Und auch für uns Christen ist diese Spannung ziemlich spürbar. Denke nicht, nur weil du sonntags in einen Gottesdienst gehst, wäre das Thema für dich erledigt. Also hier zu sitzen sonntags macht dich genauso wenig zu einem Christen, wie es dich zu einem Auto macht, wenn du in der Garage sitzt. Ja? Es bedeutet, was ich damit sagen möchte, ihr Lieben, ist, wir müssen aktiv uns ausstrecken nach dem, der uns Hoffnung schenken kann. Du, für dich, bist eingeladen, das zu tun. Warum? Weil wir das so dringend brauchen. Auch wir machen uns Sorgen. Auch wir verstehen oft nicht. Auch wir zweifeln an Gott. Wir sind nicht besser als irgendwer um uns herum. Das ist ganz wichtig, dass uns das klar ist. Wir brauchen nicht mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen. Eine einzige Sache unterscheidet uns. Eine einzige Sache. Und das ist der Grund unserer Hoffnung. Der unterscheidet sich immens, weil unsere Hoffnung ist größer, ist prachtvoller, ist majestätischer, ist unvergleichbar mit allem, was diese Welt für uns bereithalten könnte. Die neutestamentlichen Autoren schreiben ganz oft über Hoffnung. Sehr, sehr oft. Ich habe euch mal zwei Verse mitgebracht, die das sehr gut auf den Punkt bringen. Der eine ist in Römer 15, Vers 13. Da schreibt Paulus, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und ganzem Frieden in eurem Glauben. So wird auch eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes über jedes Maß hinauswachsen. Gerade dieser zweite Vers macht deutlich, das ist nicht irgendeine Hoffnung. Wir hoffen nicht einfach auf gutes Wetter oder sowas. Es ist eine Hoffnung, die über alles hinauswächst. Und der Schreiber des Hebräerbriefs macht es folgendermaßen deutlich. Er sagt, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass. Er hält, was er zugesagt hat. Er hält, was er zugesagt hat. Wenn ihr das hier seht, dann wisst ihr eine Sache. Gleich geht die Sonne auf. Wenn wir beide uns nachts um 4 hier vor der Tür treffen, zufällig, was auch immer wir da tun, und du bist völlig verzweifelt, beziehungsweise nein, ich bin völlig verzweifelt und ich komme zu dir und ich sage, es ist so dunkel. Glaubst du, dass die Sonne jemals wieder aufgehen wird? Und dann würdest du grinsen und sagen, Felix, wie alt bist du? Wie oft ist die Sonne schon aufgegangen, während du auf dieser Welt bist? Ist sie jemals nicht aufgegangen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ja, dann hab doch Hoffnung. Auch wenn jetzt Nacht ist, auch wenn es dunkel ist. Du weißt, Die Morgenröte wird kommen. Du weißt, die Sonne wird aufgehen. Genauso darf es sich auch mit unserer Hoffnung verhalten, ihr Lieben. Wir dürfen wissen, diese Sonne, diese Morgenröte, sie wird aufgehen. Das ist kein bibberndes, zitterndes, fragendes Hoffen. Das ist eine feste Zuversicht, wie auf die Morgenröte. Und es ist eine Hoffnung, die auf das Vertrauen in eine Person fußt. Und diese Person hat schon hunderte, tausende Male unter Beweis gestellt, dass sie vertrauenswürdig ist. Immer und immer und immer wieder. Wisst ihr, damals zur Weihnachtszeit wirkte alles hoffnungslos. Da gab es noch keine solche Bäume oder Lichter. Die waren weit davon entfernt, dass das irgendwie kuschelig oder angenehm oder hoffnungsvoll ist. Aber Gott hielt sein Wort. Und er wurde Mensch mitten hinein in so eine Zeit. Der hat sich überhaupt nicht stören oder abhalten lassen von irgendwelchen Umständen oder irgendwelchen Römern oder sonst wem. Er kam und er ist bei uns angekommen. Er ist bei uns angekommen. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Wir feiern seine Ankunft. Wir feiern seinen Advent. Advent heißt Ankunft. Und es ist eine Ankunft, die alles verändert. Ich glaube, da, wo Gott kommt und wo er aufgenommen wird, da kann wirklich Hoffnung einkehren. Und meine Frage an dich ist, wie sieht es mit dir und deiner Hoffnung aus? Vielleicht geht es dir ja wie ihm hier. Und du hast Fragen. Vielleicht geht es dir wie ihm und du trägst etwas Schweres. Und du versuchst irgendwie die Spannung zu halten. Es gibt eine Hoffnung, die dich tragen kann. Über all das hinaus, was dich jetzt beschäftigt. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn wir von denjenigen, die zweifeln und die vielleicht zynisch sind, zu denjenigen werden, die Hoffnung tragen, in einer Zeit, in der es an Hoffnung mangelt, an allen Ecken und Enden. Ich habe diesen Text, den Zacharias gesagt hat, über seinen Sohn nochmal so neu entdeckt. Und wir müssen uns vor Augen führen, er spricht das hinein in eine Zeit, die ist nicht hoffnungsvoll. Aber er sagt über seinen Sohn Folgendes. Du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten sein, ein Wegbereiter des Herrn. Du wirst ein Wegbereiter des Herrn sein, ein Wegbereiter der Morgenröte, ein Wegbereiter der Hoffnung. Wie wäre es, wenn wir uns Gott hinhalten und uns mit Hoffnung füllen lassen und zu einem Kanal dieser Hoffnung werden, um den Menschen um uns herum Hoffnung zu spenden? Nicht irgendeine Hoffnung, wie so eine nette Postkarte oder so, sondern eine konkrete, felsenfeste Hoffnung. Ich würde gerne für uns beten zum Abschluss dieser Predigt. Und ich lade euch ein, stille zu werden, die Augen zu schließen. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jedem hier vor Augen führst, in welchem Bereich des Lebens du Hoffnung hineinsprechen möchtest, Herr. Wirke jetzt unter uns. Vielleicht hast du die Hoffnung verloren. Und du fühlst dich von dieser Welt wie überrannt. Es fällt dir sehr schwer, den Fokus von all dem Schlechten und all der Hoffnungslosigkeit und der Perspektivlosigkeit abzuwenden und dich neu auf Jesus auszurichten. Ich glaube, dass Gott dich neu ausrüsten möchte. Er möchte dir helfen, deinen Blick auf ihn zu richten. Er möchte dich zu einem Hoffnungsträger machen, ein Agent Gottes in der Dunkelheit dieser Zeit. Und ich möchte dir das gerne zusprechen. Und wenn du das bist, dann melde dich gerne mal. Nicht für irgendwen um dich herum, sondern zeige Gott, du willst ein Hoffnungsträger sein. Herr, und du siehst die Menschen, die sich von dir gebrauchen lassen möchten. Heiliger Geist, bitte komm. Bitte komm und stelle wieder her und richte auf und repariere und heile, was kaputt gegangen ist. Komm du und richte den Blick neu aus. Lichte den Nebel, Herr. Brich hinein. Halleluja. Oh, du bist mächtig, Herr. Nichts ist dir zu schwer. Ich segne jeden Einzelnen, der ein Hoffnungsträger werden möchte. Ihr dürft die Hände gerne runternehmen. Und ich möchte auch noch nach dir fragen. Wenn du der Mensch bist, der im Dunkeln sitzt, der hoffnungslose Mensch, der hin und her getrieben ist von allen möglichen Hoffnungsvorstellungen unserer Zeit. Und wenn du ehrlich bist, dann halten sie nicht. Ich will dir zusprechen, es gibt echte Hoffnung bei Gott. Und diese Hoffnung, sie ist unabhängig von dir, von deiner Herkunft, von deinem Gehalt, von deiner Biografie, von deiner Familiensituation. Es gibt Hoffnung. Und wenn du diese Hoffnung ergreifen willst, wenn du dein Leben von jetzt an mit diesem Gott der Hoffnung führen willst, dann möchte ich gerne auch für dich beten. Und ich will auch dich einladen, wenn du das bist und du das willst, dich zu melden, damit ich für dich beten kann. Jesus, ich danke dir, dass du an unseren Herzen arbeitest, dass du uns Perspektive und Hoffnung gibst. Und ich danke dir für diejenigen, die das heute zum ersten Mal ergreifen. Jesus, und ich bete, dass dein Segen fließt. Ich bete, dass dein Blut sie heiligt und rein macht, sie gesund macht, sie befreit und sie aufrichtet. Halleluja. Halleluja. Und jetzt lade ich euch ein, mit mir aufzustehen. Denn wenn diese Hoffnung dich erfüllt, dann gibt es eigentlich nur eine angebrachte Reaktion auf diese Hoffnung. Und das ist Lobpreis. Das ist Lobpreis. Mitten in dieser Zeit stellen wir uns hin und wir jubeln diesem Gott zu, der war und der ist und der da kommt. Zeitlos. Wir richten uns aus auf ihn. Amen.